Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Zum Abschluss und Höhepunkt des seit Montag laufenden Parteitags der Demokraten in den USA soll Kamala Harris voraussichtlich heute Nacht unserer Zeit formell die Präsidentschaftskandidatur der Partei annehmen. Wir fragen in dieser Sendung, wie sehen Ihre wirtschaftspolitischen Pläne aus? Eine ziemlich spektakuläre Ankündigung hat sie bereits in einer Rede unmittelbar vor dem Parteitag gemacht. Sie will Preiskontrollen durchsetzen. Sie werde das erste bundesweite Verbot von Preisabsprachen bei Lebensmitteln einführen.
I will work to pass the first ever federal ban on price gauging on food.
Kamala Harris. Und wir schalten zur Meyer-Werft in Papenburg, wo zur Stunde eine Betriebsversammlung zur Rettung des Unternehmens läuft. Bundeskanzler Scholz ist vor Ort. Zunächst aber schalten wir in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatterin für uns heute ist Claudia Wehrle. Frau Wehrle, großes Thema heute in Frankfurt. Die außergerichtliche Einigung der Deutschen Bank mit einem Großteil der Kläger im Streit um die Übernahme der Postbank. Wie sieht denn diese Einigung aus?
Rund 1,3 Milliarden Euro hat die Deutsche Bank für die Entschädigungen von früheren Postbank-Aktionären zurückgestellt. Nun also ein Vergleich. Die Kläger erhalten einen Aufschlag von 31 Euro auf die ursprünglich gezahlten 25 Euro je Aktie. Hintergrund der Geschichte: Die Deutsche Bank hat die Postbank zwischen 2008 und 2015 vollständig übernommen. Im Oktober 2010 wurde dann den Anteilseignern ein freiwilliges Übernahmeangebot von 25 Euro je Aktie gemacht. Und nun geht es um die Frage, ob die damals beschlossene Zwangsabfindung der verbliebenen Aktionäre angemessen war oder ob die Deutsche Bank nicht schon vor dem öffentlichen Übernahmeangebot für die Postbank faktisch die Kontrolle über die Postbank hatte. Das wiederum würde bedeuten, dass die Deutsche Bank den Anlegern deutlich mehr Geld hätte zahlen müssen, als das geschehen ist.
Wie ist denn die Einigung jetzt zu bewerten? Ist das ein Sieg der Aktionäre?
Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Klaus Nieding. Er ist Jurist, Rechtsanwalt, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Herr Nieding, ist das ein Eingeständnis, dass die Deutsche Bank den verbliebenen Postbank-Aktionären eine höhere Abfindung hätte zahlen müssen, oder ist das ein Sieg der Aktionäre?
Ja, das ist beides im Grunde genommen. Es ist das Eingeständnis, dass der höhere Preis berechtigt ist, und es ist ein Sieg der Aktionäre. Wir vertreten ja eine der größten Klägergruppen hier in diesem Verfahren. Und es zeigt eben, dass im Grunde genommen der seinerzeitige Klageantrag genau richtig war. Es ist ja gesagt worden, dass ungefähr 56 Euro als faire Abfindung hätten gezahlt werden müssen. Und genau da landen wir jetzt wieder.
Es ist ein Vergleich mit 80 Klägern. Das entspricht etwa 60% der geltend gemachten Forderungen. Was ist mit den übrigen Klägern? Ist das Thema vom Tisch?
Naja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Bis jetzt sind diese Leute da in den Vergleich hineinbezogen worden. Wir haben Urlaubszeit. Auch wir kriegen zum Teil Anrufe von unseren Mandanten von Kreuzfahrtschiffen, die jetzt plötzlich überfordert sind und gar nicht wissen, was wie wo. Da müssen wir mal schauen, was da am Ende von übrig bleibt. Es kann durchaus sein, dass wir noch deutlich höhere Quoten da sehen. Wir persönlich halten diesen Vergleich für richtig. Wir halten ihn für gut und den sollte man auch annehmen. Und deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass nur wenige übrig bleiben, die ihr Glück im weiteren Prozessieren suchen.
Hätte man das alles nicht schon viel, viel früher machen können?
Definitiv. Das ist, glaube ich, die Lehre aus diesem Fall, wie auch aus dem Telekom-Fall, wie auch aus anderen Fällen. Die Unternehmen müssen sich wirklich überlegen, macht das Sinn, 10 Jahre wie hier bei der Postbank oder vielleicht 20 Jahre wie bei Telekom zu prozessieren, Anwälte zu bezahlen, zu beschäftigen, sich immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, immer wieder in den Medien zu sein, möglicherweise auch Negativberichterstattung zu haben und am Ende dann doch irgendwo das zu bezahlen, was anfänglich mal gefordert worden ist von den Klägern. Also ich glaube, da muss es Möglichkeiten geben, das zu beschleunigen und schneller vom Tisch zu bekommen.
Was bedeutet der Vergleich jetzt für die Deutsche Bank?
Der bedeutet für die Deutsche Bank, dass sie letztlich den fairen, angemessenen Preiswert zahlen müssen, den sie schon vor 10 Jahren hätte zahlen sollen. Das heißt, sie hat unterm Strich, wenn Sie so wollen, einen kleinen Zinsgewinn gemacht. Der ist nicht ganz so groß, weil die Zeit ja nicht so besonders toll war, was die Zinsen angeht. Der bedeutet für die Deutsche Bank, dass sie möglicherweise die ganzen 1,3 Milliarden, die zurückgestellt worden sind, nicht benötigen wird. Das heißt, man wird da etwas günstiger aus der Nummer rauskommen. Das bedeutet wieder AOR-Ertrag. Da freut sich Herr von Moltke, der Finanzvorstand der Deutschen Bank, dass er dann vielleicht etwas bessere Zahlen fürs dritte Quartal auch bekannt geben kann. Also das ist ringsrum für die Deutsche Bank eine faire Nummer.
Warum überhaupt die Übernahme der Postbank?
Ja, die Deutsche Bank hat sich damals davon versprochen, man muss ja auch sehen, wann war das Ganze. Man hat sich damals davon versprochen, dass man in den breiten Massenmarkt hineinkommt. Und damals ging es natürlich auch vor dem Hintergrund des seinerzeitigen Zinsumfeldes darum, du musstest immer wachsen, immer weiter wachsen als Bank, um entsprechende Erträge auch im Privatkundenbereich zu erzielen. Die Deutsche Bank hat ja eine sehr clevere Strategie gefahren. Sie hat ja das Investmentbanking auf der einen Seite nicht ganz aufgegeben, hat andere Bereiche behalten, Geschäftskundenbereich, Privatkundenbereich, konnte damit immer schön jonglieren. Und insofern war das Investment sicherlich richtig. Man hätte es etwas schneller zu der jetzigen Lösung bringen können, dann hätte man auch schon früher Spaß damit gehabt.
Sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ja, vielen Dank auch aus Köln an Klaus Nieding. Schauen wir auf den Kurs der Aktie der Deutschen Bank. Erleichterung?
Ja, große Erleichterung. Die Papiere 3% im Plus, sie gehören zu den großen Gewinnern im DAX.
Gucken wir auf die Gesamtstimmung auf dem Parkett, vor allem vor dem internationalen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten.
Ja, da ist Abwarten angesagt. Bei dem Treffen in Jackson Hole geht es ja nicht um konkrete Entscheidungen. Es ist einfach ein wichtiger Austausch der Notenbanker. Der DAX ist momentan leicht im Plus bei 18.501 Punkt.
Eine Prognoseerhöhung beim Ticketvermarkter, Konzertveranstalter CTS Eventim, treibt das den Kurs?
Ja, die Aktien zeitweise auf Rekordhoch. Das Ticketgeschäft läuft gut, auch der Veranstaltungsbereich läuft gut. Es gibt gute Vorverkäufe für Festivals im kommenden Jahr. Die Münchner werden deshalb zuversichtlicher für den Rest des Jahres und das kommt an der Börse gut an.
Zoom, kennt jeder von den Videokonferenzen, hat die Umsatzprognose erhöht. Mit Corona hat das aber nichts mehr zu tun, oder?
Bedingt hat das etwas mit Corona zu tun. Zoom gehörte zu den großen Gewinnern der Corona-Pandemie. Ohne Homeoffice, ohne Videokonferenzen ging damals gar nichts. Auch privat war das ja oft die einzige Möglichkeit, mit Freunden, mit Verwandten, mit der Familie in Kontakt zu treten. Die Pandemie ist vorbei, Homeoffice ist geblieben und jetzt geht es darum, mit neuen Angeboten, also über Videokonferenzen hinaus, zu wachsen.
Haben wir noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 11,36 gehandelt. Die Umlaufrendite liegt bei 2,22% und die Feinunze Gold kostet 2.504,70 Dollar.
Vielen Dank an Claudia Wähler und auch an der Frankfurter Börse wird die Nominierung von Kamala Harris zur Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten mit großem Interesse verfolgt. Seit dieser Woche ist eine Zahl bekannt, die für Harris wirtschaftspolitischen Kurs steht. Auf 28% soll die Unternehmenssteuer im Fall ihres Wahlsiegs steigen. Das wäre eine deutliche Steigerung der Besteuerung von Firmen in den USA. Die liegt derzeit bei nur 21%. Wozu braucht Harris die zusätzlichen Einnahmen? Sie will vor allem den Mittelstand deutlich entlasten. Wie genau? Darüber berichtet Nina Barth aus den USA.
Vizepräsidentin Kamala Harris will für die Mittelschicht kämpfen, eine Opportunity Economy aufbauen, eine Wirtschaft der Möglichkeiten.
Together we will build what I call an opportunity economy.
Als Präsidentin werde sie sich voll und ganz darauf konzentrieren, Möglichkeiten für die Mittelschicht zu schaffen, die ihre wirtschaftliche Sicherheit, Stabilität und Würde stärken, sagte Harris.
I will be laser focused on creating opportunities for the middle class that advance their economic security, stability and dignity.
Kamala Harris verspricht einiges, denn sie weiß, Wirtschaft und Inflation sind ein wichtiges Wahlkampfthema für so viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die immer noch unter höheren Preisen als vor der Pandemie stöhnen. Herzstück von Harris' Wirtschaftsplänen ist der Kampf gegen zu teure Lebensmittel. Sie werde das erste bundesweite Verbot von Preisabsprachen bei Lebensmitteln einführen, kündigte Harris an.
To pass the first ever federal ban on price gauging on food.
Ihr Plan sehe Strafen für opportunistische Unternehmen vor, die Krisen ausnutzten und gegen die Regeln verstoßen, so Harris. Ein umstrittener Plan. Wirtschaftsexperten sind skeptisch, ob eine staatliche Preiskontrolle wirksam wäre. Die Washington Post schrieb von einer populistischen Wirtschaftsagenda. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump warnte vor einer radikalen Linken, die überall Preiskontrollen einführen wolle. Das werde am Ende die Preise in die Höhe treiben, nicht senken.
A radical left person wants to put price controls all over the place, which will end up driving up your prices, not down your prices.
Die Republikaner müssten nur zeigen, dass ihre Gegnerin eine Kommunistin oder Sozialistin oder einfach jemand sei, die das Land zerstören werde.
All we have to do is define our opponent as being a communist or a socialist or somebody that's going to destroy our country.
Mit Preiskontrollen bei Lebensmitteln geht Harris weiter als Präsident Joe Biden. Biden habe sich immer ein wenig unwohl dabei gefühlt, sich mit Unternehmen anzulegen, erklärte CNN-Analyst Edward Isaac DeVere.
That gets into a place where Joe Biden has always been a little uncomfortable, taking on corporations, going after them in that way.
Harris will auch gegen Mietwucher durch Immobilienkonzerne vorgehen und versprach, in den 4 Jahren ihrer Präsidentschaft im Kampf gegen die Wohnungsnot 3 Millionen neue Häuser und Wohnungen bauen zu lassen. Außerdem will Harris die Steuern für Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen senken. Unter anderem soll es auch einen neuen Kinderfreibetrag von bis zu $6,000 geben. Mehr als 100 Millionen Amerikaner würden von niedrigeren Steuern profitieren, versprach Harris.
Under my plan, more than 100 million Americans will get a tax cut.
Und Harris zog immer wieder den Vergleich zu Donald Trump. Der kämpfe für Milliardäre und große Konzerne, sie kämpfe für die arbeitende Mittelschicht.
Donald Trump fights for billionaires and large corporations. I will fight to give money back to working and middle class Americans.
Harris Kampf für die Mittelschicht, für Familien, für junge Leute, die sich ein Eigenheim kaufen wollen, wird teuer. Wie sie das finanzieren würde, hat Harris noch nicht erklärt. Sie werde ihre Pläne in den kommenden Wochen noch detaillierter darstellen, kündigte sie an. Einige Vorhaben würde Harris auch nur mit Hilfe des US-Kongresses umsetzen können. Und wie da die Mehrheitsverhältnisse nach der Wahl sein werden, ist noch genauso offen wie der Ausgang der Präsidentschaftswahl selbst.
Und jetzt gehen wir wieder nach Deutschland, schalten direkt nach Papenburg zur Meyer-Werft, bekannt für den Bau großer Kreuzfahrtschiffe. Sie ist in Existenznöten und eine Rettung scheint in greifbarer Nähe. Seit 13 Uhr läuft dort eine Betriebsversammlung, bei der auch Bundeskanzler Scholz sprechen wollte. Unser Landeskorrespondent für Niedersachsen, Bastian Brandau, kann an der Betriebsversammlung teilnehmen, der dann heute Nachmittag noch eine Pressekonferenz folgen soll. Frage an Sie, Herr Brandau. Hat der Kanzler schon gesprochen?
Also es gab hier sehr, sehr warmen Applaus, einen sehr warmen Empfang. Und für den Kanzler, der gleich zu Beginn dann auch sprechen durfte. Und er hat gesagt, er müsse nicht lange reden, warum er hier sei. Es geht um die Zukunft dieses Betriebes. Er hat gesagt, wir lassen euch, er hat die Arbeiter hier geduzt, nicht alleine. So sind wir, so sei Deutschland. Also er hat hier den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Unterstützung versprochen, denn was hier in Papenburg gebaut werde, das sei das Beste, was Made in Germany ausmache. Und dabei könnte sich die Leute hier auf den Bund verlassen. Der Bund trage seinen Teil zur Lösung bei. Wenn alle mitziehen, wovon er ausgeht, hat der Kanzler gesagt, dann bekomme man das hin. Er hat es mit der Lufthansa-Rettung verglichen oder der Rettung von TUI während der Corona-Pandemie. Genau, und er sei den Leuten auch sehr dankbar, dass sie hier mitziehen. Aber tatsächlich, worauf viele gewartet hatten, eine konkrete Lösung hat der Kanzler hier heute nicht präsentiert. Das sind alles also noch Schritte in der Zukunft, auch wenn es die sehr nahe Zukunft sein soll.
Ja, das stimmt. Das hört sich noch recht allgemein an. Zukunft soll erhalten bleiben. Wie könnte denn eine Lösung aussehen?
Es ist einiges durchgestochen worden, aber das sind eben die Sachen, die der Kanzler heute nicht bestätigt hat, dass Land und Bund einsteigen wollen. Das ist unstrittig, der politische Wille ist da. Und nach diesen Berichten würden sie jeweils mit 200 Millionen Euro als Investoren einsteigen. Außerdem würden beide auch Bürgschaften geben dem angeschlagenen Konzern, eben um Kredite für den Bau von Schiffen zu bekommen. Das ist ja das Problem, dass auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie die Zeiträume zu lang geworden sind, dass die Meyer-Werft hier Zeiträume überbrücken muss, bis eben das Geld reinkommt für die Schiffe. Da gibt es durchaus die Aufträge, aber es sind eben im Moment Lücken, die zu überbrechen müssen. Also diese Rettungspläne, über die schon viel berichtet worden, die sehen eine Staatsbeteiligung bis 2028 vor. Dann will der Staat auch wieder aussteigen. Das hat auch Scholz heute nochmal gesagt, der Staat sei nicht der bessere Manager und nicht der bessere Schiffsbauer. Es gehe da um Unterstützung. So könnten die Pläne aussehen, die aber auch heute hier nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.
Tja, stellt sich die Frage, unter welchem Zeitdruck steht das Ganze? Bis wann muss denn eine Lösung her?
Die Frist ist sehr deutlich. 15. September muss eine Lösung präsentiert werden. Sonst könnte es eng werden. Und da stehen ja noch einige Zustimmungen auch auf politischer Seite noch aus, die notwendig sind. Wir sprechen von den beiden Parlamenten in Niedersachsen und im Bund, also Landtag und Bundestag. Und auch die EU-Kommission müsste dem hier noch zustimmen. Genau, aber erstmal müsste natürlich jemand, müssten Sie hier konkret vorlegen, was überhaupt, wozu diese Gremien sozusagen zustimmen müssten. Aber genau, bis 15. September müsste eine Lösung stehen, damit das hier alles so weitergehen kann, wie das hier alle hoffen in dieser wirklich sehr vollen Betriebsversammlung. Das vielleicht auch nochmal am Rande. Es sind sehr viele Stuhlreihen hier in einer großen Halle aufgestellt worden, aber in den letzten Reihen, da stehen eben auch noch die Menschen. Es ist eine der bestbesuchten Betriebsversammlungen, hieß es hier in der Geschichte der Firma Meyer, der Meyer-Werft in Papenburg.
Bastian Brandau live von der Meyer-Werft in Papenburg und der Betriebsversammlung mit Bundeskanzler Scholz. Vielen Dank. Bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft in Deutschland waren viele Besucher aus dem Ausland dann doch überrascht. Züge waren gleich reihenweise unpünktlich. Wenn sie kamen, waren sie dann auch oft überfüllt. War das die Deutsche Bahn, die man von den gut organisierten Deutschen erwartet hatte? Der Zugservice läuft nicht rund in Deutschland. Zu diesem Ergebnis ist jetzt auch die Stiftung Warentest gekommen. Und das gilt nicht nur für die Pünktlichkeit, berichtet Dieter Nürnberger.
Das derzeit größte Problem beim Bahnverkehr in Deutschland ist die Pünktlichkeit. In der Stichprobe der Stiftung Warentest, hier wurden Dutzende von Zugfahrten von März bis Juli protokolliert, zeigt sich, dass der Marktführer, die Deutsche Bahn AG, im Schnitt eine Verspätung von 35 Minuten hatte. Bei der Konkurrenz, dem Unternehmen Flixtrain, waren es 27 Minuten, wobei Flixtrain nur wenige Fernstrecken in Deutschland bedient. Ärgerlich für die Kundschaft, besonders dann, wenn die Fahrkarte recht teuer war. Denn hier liegt einer der großen Unterschiede zwischen beiden Verkehrsunternehmen. Warentester Gunnar Schwan.
Wir haben zum Beispiel die Strecke Berlin-Stuttgart uns angeschaut. Da hat es bei Flixtrain 31 Euro im schlechtesten Fall gekostet. Das heißt, man hätte auch noch günstiger buchen können. Bei der Deutschen Bahn ging es bei 35 Euro los und kostete im schlechtesten Fall mit einem Flexpreisticket 189 Euro. Also deutlich teurer als bei Flixtrain.
Ein weiterer Vorteil von Flixtrain: der Sitzplatz ist stets mit inbegriffen und somit kostenlos. Und es dürfen auch nur Kunden mit Ticket einsteigen. Überfüllte Waggons gibt es somit nicht. Gebucht wurde über die jeweiligen Apps der beiden Unternehmen. Sie lassen sich leicht bedienen und das Buchen funktionierte problemlos. Die DB-Navigator-App sei umfangreicher und informativer, dafür aber auch komplizierter.
Es gibt verschiedene Tickets, Flexpreistickets, Sparpreistickets, die haben unterschiedliche Rechte und unterschiedliche Preise. Und die Preise von beiden Tickets schwanken auch noch über die Zeit. Nach unserem Test sollte man mindestens eine Woche vor der eigentlichen Fahrt bei der Deutschen Bahn buchen. Einen Tag vor der Reise, da steigt dann der Preis häufig nochmal an.
Bei der WLAN-Verfügbarkeit lag die Deutsche Bahn mit der Note befriedigend vorn. Bei Flixtrain kamen überwiegend nur langsame Verbindungen zustande. Pluspunkte auch für die Versorgung an Bord in den DB-Zügen. Bei Flixtrain hingegen ist nicht einmal ein Getränkeautomat vorhanden. Und bei einer Fernreise biete beispielsweise ein ICE der Bahn AG mehr Platz und Komfort als die schon älteren Züge der Konkurrenz, so Gunnar Schwan.
Zum Beispiel hatten wir bei unseren Testfahrten für große Koffer teils nicht den Platz dort. Wir mussten dann die Koffer irgendwo anders deponieren, die dann auch nicht so einsichtig sind, die Stellen. Was auch auffällt, es gibt in den meisten Wagen keine Klimaanlage, am ehesten noch im Wagen 100 in der Zugmitte.
Und auch nach der Zugfahrt kann es Ärger geben. Stichwort die EU-Fahrgastrechteverordnung. Sie regelt beispielsweise, dass Kunden bei einer Verspätung ab einer Stunde 25% der Kosten zurückfordern können. Hier wurde nur die Bahn AG bewertet. Flixtrain bot zu wenig Fälle für eine Beurteilung. Eine inzwischen oft miserable Erstattungspraxis, so Warentester Gunnar Schwan.
Bei der Deutschen Bahn haben wir 5 Fälle untersucht. Nur einer dieser 5 Fälle wurde rechtzeitig, also innerhalb eines Monats, richtig beantwortet. Die Erstattung ist erfolgt. In den übrigen 4 Fällen warten wir eigentlich noch bis heute und haben haben lediglich Zwischenbescheide bekommen, dass es noch länger dauert mit der Bearbeitung. Empfehlen würde ich, digital zu reklamieren, gerade wenn man digital gekauft hat.
Bei der möglichen Erstattung kommt es auch darauf an, was der Grund für die Verspätung war. Ein Bahnunternehmen muss bei Polizeieinsätzen oder auch Naturkatastrophen nicht zahlen. Bei Verspätungen aufgrund eines Streiks aber sehr wohl. In Streitfällen können sich Kunden aber auch noch an die privatrechtlich organisierte Schlichtungsstelle für Reise und Verkehr wenden.
Dieter Nürnberger. Und jetzt gehen wir noch nach Asien. Chinas Führung sieht Strom aus Kohle als wichtigen Baustein für seinen Energiemix. Künftig scheint die Regierung allerdings andere Prioritäten setzen zu wollen. Benjamin Eisel berichtet aus Peking.
China will offenbar deutlich weniger Kohlekraftwerke bauen als zuletzt. Laut Greenpeace hat Chinas Führung im ersten Halbjahr dieses Jahres 80% weniger neue Kohlekraftwerke genehmigt als in den ersten 6 Monaten 2023. Die Umweltschutzorganisation hat Projektunterlagen durchgesehen und kam zu dem Ergebnis, dass von Januar bis Juni 14 neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von rund 10 Gigawatt genehmigt wurden. Im selben Zeitraum vergangenes Jahr war es noch 5-mal so viel Kapazität. China ist der größte CO2-Emittent der Welt und baut so viele Kohlekraftwerke wie kein anderes Land. Gleichzeitig investiert die Volksrepublik massiv in regenerative Energien. Chinas Führung sagt, die neuen Kohlekraftwerke seien nötig, um die Schwankungen bei Wind- und Solarenergie auszugleichen, weil auch der Energiebedarf der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter steigt. Aus dem Greenpeace-Bericht geht zudem hervor, dass Chinas Kapazität aus Solar- und Windenergie zusammen im ersten Halbjahr zum ersten Mal größer war als die aus Kohle. Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass China den maximalen CO2-Ausstoß deutlich vor dem selbstgesteckten Ziel von 2030 erreicht. Die Volksrepublik setzt neben regenerativer Energie auch auf Kernkraft, um die Klimaziele zu erreichen. Der Staatsrat hat diese Woche den Bau von Atomkraftwerkprojekten an 5 Standorten genehmigt. Derzeit macht Nuklearenergie in China rund 5% des Strommixes aus.
Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Die Zufriedenheit der Bürger in Deutschland ist laut Umfragedaten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in den vergangenen 20 Jahren insgesamt gestiegen.
Dazu schreiben die Zeitungen der Mediengruppe Bayern: Die Autoren der Studie schlussfolgern aus den Antworten, dass besonders die Lohnniveausteigerungen die Zufriedenheit der Menschen verbessert hat. Vor allem Frauen sind zufriedener mit ihrem Einkommen, was auf die kleiner werdende Lücke bei den Gehältern zwischen den Geschlechtern zurückzuführen sei. Zwar sagt eine solche Studie wenig über die individuelle Situation von Menschen aus, dennoch spiegelt sie eine Tendenz wider, und die ist in Sachen Zufriedenheit offenbar besser als generell gedacht. Vielleicht dient das als Anstoß, nicht immer gleich loszunörgeln, wenn einem etwas nicht passt. Es würde uns allen guttun. Die Badische Zeitung aus Freiburg bemerkt: Die Studie greift auf Zahlen zurück, die bis 2021 gesammelt wurden. Wie sehr der Angriff auf die Ukraine oder die schlechtere Wirtschaftslage auf die Stimmung drücken, lässt sich nicht ablesen. Unabhängig davon darf man aber die These wagen, dass die Deutschen, wenn es um die persönlichen Lebensverhältnisse geht, rationaler und weniger miesepetrig sind, als es in vielen gesellschaftlichen Debatten wirkt. Es wäre viel gewonnen, wenn die Deutschen auch die Lage im Land mit etwas mehr Zufriedenheit und Ruhe betrachten würden. Das könnte dabei helfen, nicht den Extremen und Niedergangspropheten auf den Leim zu gehen, die den Menschen hierzulande einreden wollen, sie lebten kurz vor dem Höllenabgrund. Das Handelsblatt mahnt mehr Transparenz bei Vergütungen von Vorstandsmitgliedern der Sparkassen an. Jedes börsennotierte Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, die Vergütung der Vorstände im Detail aufzuschlüsseln. Bei den Sparkassen ist nur die Vergütung von rund 30% aller Vorstandsmitglieder öffentlich. Ein weiteres Drittel veröffentlicht lediglich die Vergütung für das gesamte Vorstandsgremium. Das reicht nicht. Wer sich in Sachen Gehalt an der Privatwirtschaft orientiert, der muss das auch in puncto Transparenz tun. Vor allem, wenn es um die Pensionszusagen für alternde Sparkassenmanager geht, die fallen in vielen Fällen unangemessen üppig aus. Die Drogeriemarktkette Rossmann hat Prämien für Medaillen deutscher Athleten bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ausgelobt. Die Frankfurter Rundschau bescheinigt der Drogeriemarktkette ein feines Gespür für unternehmerisches Kalkül. Das Unternehmen nutzt das für einen PR-Coup und steht gut da. Anders als die deutsche Sportpolitik, die schafft es nicht, dem Spitzensport ein finanzielles Fundament zu bauen. Wer Spitzensport will, muss Spitzensport auch bezahlen.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, zu finden auch in unserer Deutschlandfunk-App. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Sabine Demmer am Mikrofon.